Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Ich fange an. Hi und hallo alle. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir schmeißen uns direkt rein. Worüber sprechen wir nicht, Friedemann Karik? Hallo Friedemann Karik erstmal.
Ja, schmeiß mich mal rein in diesen Podcast. Wir sprechen nicht über eine Affäre, eine Causa unter dem Stichwort Mütter oder Mutter.
Ja, auf diesen Kulturkampf-Sprachkritik-Quatsch Osternest für die Bild, weil sie sich freut, dass sowohl öffentlich-rechtliche Medien kritisiert werden können, als auch inklusive Sprache in einem Guss. Darauf lassen wir uns jetzt in diesem Podcast nicht ein.
Ja, auch nicht, dass Markus Söder gegen Zwangsgebühren wettert. Es ist seins. Wenn er zum österlichen christlichen Fest das möchte, dann ist es okay. Aber ich habe eine These dazu, die mir spontan einfällt, bevor wir sagen, worüber wir reden. Und ich kann sie dir mal hinwerfen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ein Kulturkampf findet statt zwischen erfundenen und realen Bedrohungen.
Das ist eine sehr gute These.
Wir können sie nur leider jetzt nicht besprechen, weil wir werden nicht drüber reden.
Das ist eine sehr gute These. Klar, also das Punthemkische Dorf und Strohmänner, die natürlich einfacher attackiert werden, als das eigentlich, die eigentliche Notwendigkeiten, die es zu besprechen gilt. Klar.
Da hat mal wieder jemand erfunden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde jetzt das Wort Mutter abschaffen. Stimmt natürlich nicht. Worüber reden wir denn?
Wir sprechen über eines der wichtigsten Projekte der Ampel und den erneuten Dissens darüber innerhalb der Ampel. Es geht nämlich um die Kindergrundsicherung, die ab 2025 umgesetzt werden sollte, aber FDP und Grüne werden sich nicht einig, wie genau das umgesetzt werden soll, beziehungsweise FDP will das einfach gar nicht machen oder weniger Geld und Grüne brauchen mehr Geld, sagen sie.
Mhm. Und dann sprechen wir, glaube ich, auch noch zumindest ein bisschen über einen offenen Brief. Offener Brief, oh Gott, keine Sorge, der ist okay. Sehr, sehr viele PolitikerInnen und Publizistinnen und Menschen des öffentlichen Lebens quer durch alle Parteien und Lager haben nämlich, man glaubt es kaum, einen offenen Brief an Olaf Scholz und die Regierung dieses schönen Landes geschrieben, dass man jetzt bitte überraschenderweise doch mal mehr Klimaschutz betreiben sollte, weil sonst geht es gar nicht gut aus, alles. Und das hat uns gefreut.
Das hat uns gefreut, weil es gezeigt hat, dass die Zukunft der Menschen, also vor allem Kinder und Jugendliche, die das ja noch mehr betrifft, doch parteiübergreifend durchaus ernst genommen werden kann, wenn man denn nur möchte.
Es geht.
Es geht.
Irgendwie also der Kanal ist jetzt quasi freigeboxt von diesem offenen Brief. Aber fangen wir vorne an. Die Kindergrundsicherung.
Genau.
Man ist ja versucht zu sagen, ich setze jetzt einmal in Anführungszeichen, was ist denn jetzt da wieder los? Wir hatten ja gerade den Koalitionsausschuss und dann wurde sich ja geeinigt und die Einigung oder der Kompromiss wurde von hinten bis vorne auseinandergenommen, plattgewalzt und wieder zusammengesetzt. Okay. Haben wir verstanden, ging ja auch hauptsächlich um Klimafragen, die sind besonders kontrovers, da brechen, wir haben es hier besprochen, gerade zwischen den Grünen und der FDP einfach auch tiefe ideologische Konfliktlinien auf, so Stichwort Geld ausgeben, soll man lieber mit sanften Anreizen verboten arbeiten oder auf neue Technologien setzen und so weiter und so fort. Aber jetzt wäre mal sozusagen meine Eingangsfrage an dich, also dass Kinder lieber nicht arm sein sollten. Wie kann das kein Konsens sein?
Das Ding ist, darüber sind sich beide einig, also dass die Kindergrundsicherung eigentlich kommen sollte ab 2025, das hatten die Parteien miteinander im Koalitionsvertrag sogar schon festgeschrieben. Also darüber gab es oder gibt es eigentlich nicht einmal Dissens. Die Frage ist, wie wird das genau umgesetzt? Mhm. Und dann wird es doch sehr konkret und tatsächlich auch ein bisschen ideologisch. Wir können fast sogar noch ein Jahr zurückgehen, nur um Olaf Scholz auf einen Satz festzunageln, der nämlich vor einem Jahr wörtlich gesagt hat und diesen Satz auch als Teil seines Wahlkampfslogans hatte: Kein Kind soll mehr in Armut aufwachsen. Und an anderer Stelle hat er gesagt, und dafür nehmen wir sehr viel Geld in die Hand. Und jetzt geht es, wie beim Klima letzte Woche, darum, wie viel Geld dafür in die Hand genommen wird, woher das Geld kommt. Und daher kommt der Dissens. Angedacht war, der Kindergeldgrundbeitrag in Höhe von 250 Euro soll ganz normal bleiben. Und noch dazu wird es einen gestaffelten Betrag geben, der dem Einkommen der Eltern angepasst ist. Mhm. Sprich, Kinder mit armen Eltern bekommen mehr Zusatzbeitrag, um eine Existenzsicherung zu gewährleisten, als jetzt Kinder mit reichen Eltern. Das Ganze, um erstens ein bisschen mehr Chancengleichheit herzustellen, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen den Kindern und, wie der Name es schon ahnen lässt, eine Grundsicherung des Kindes zu ermöglichen. Und der zweite Teil der Überlegungen oder des Vorhabens war, dass das Ganze entbürokratisiert werden soll. Mhm. Hinzu kommt nämlich, dass bisher Zuschüsse, die armutsbetroffene Familien zustanden, das ist wichtig, also beispielsweise ein Wohnkostenzuschuss oder eine Pauschale für mehr Bildungsteilhabe, das sind dann bestimmte Beträge für Vereine oder für Musikunterricht oder sowas, von Amts wegen her immer unglaublich kompliziert waren anzufragen. Bisher musste eine armutsbetroffene Familie, die ihrem Kind eben diese Möglichkeiten bieten wollte, diese einzelnen Angebote einzeln beantragen oder diese einzelnen Zuschüsse einzeln beantragen, was Familien, armutsbetroffene Familien oftmals nicht gemacht haben, entweder weil es einfach unfassbar komplex ist, ein sehr großer bürokratischer Akt, oder weil sie nicht wussten, weil ihnen nicht bekannt war, dass sie einen Anspruch darauf hätten. Also viele Familien wissen auch gar nicht, dass sie einen Anspruch zum Beispiel auf Musikunterricht haben oder Vereinsförderung oder so. Und was die aktuellen Berechnungen darlegen, ist es wohl so, dass etwa 70% der betroffenen Familien, der Familien, um die es geht, tatsächlich darauf verzichtet haben, was ihnen eigentlich finanziell zustehen würde. Jetzt will Lisa Paus von den Grünen eben mit der Kindergrundsicherung ein System herstellen, das das Ganze zentralisiert und bündelt. Also man hat diesen Grundbetrag und dann einfach drauf gestaffelt diesen Betrag, der dem Einkommen der Eltern angepasst ist, damit dieser ganze Prozess einfacher ist, einfach für die Familien, damit die Familien einfacher auf diese Unterstützung zurückgreifen können. Und im besten aller Fälle, wenn alles zusammenkommen würde, würde ein Betrag von 547 Euro pro Monat zusätzlich einer Familie zustehen. Jetzt die große Streitfrage. Wie viel Geld soll dafür eingesetzt bzw. umgesetzt werden? Christian Lindner möchte 7 Millionen.
Milliarden. Das wäre selbst für Christian Lindner.
Das wäre sogar für ihn ein bisschen wenig zur Verfügung stellen. Mehr Raum sehe aber nicht. Das Zitat habt ihr bestimmt schon auf diversen Kacheln und in verschiedenen Threads gesehen. Er sieht nicht mehr Spielraum. Und wichtig vielleicht auch an der Stelle, er sagt die ganze Zeit so ein bisschen zerknirscht, er würde zwar sehr gerne, also in seiner väterlichen Art, aber es ist einfach leider kein Geld da. Und Lisa Paus wiederum erklärt, sie braucht, um ihr Vorhaben umzusetzen, 12 Milliarden Euro. Vielleicht erkläre ich noch zwei Argumente, die Lindner anführt, um zu verteidigen, warum er nicht mehr Geld freigeben könne, weil das natürlich auch für den politischen Diskurs und das Vorhaben an sich wichtig ist. Er sagt einerseits, Anfang des Jahres wurde das Kindergeld ja schon erhöht, das stimmt. Das Problem hierbei ist, dass Kinder, die in Armut leben, von diesem erhöhten Kindergeld gerade nichts haben. Es ist nämlich so, dass die Mehrheit der armutsbetroffenen Kinder in Deutschland, es müssten 2/3 sein, Bürgergeld beziehen. Ihre Familie bezieht Bürgergeld. Das heißt, das Kindergeld, was diese Kinder bekommen müssten, und der Kinderzuschlag, verrechnet wird mit diesem Bürgergeld. Das heißt, dieses Kindergeld bei diesen Kindern gar nicht ankommt. Das heißt, arme Familien, weil sie Bürgergeld haben, weil sie arm sind, bekommen das zusätzliche Kindergeld nicht. Das bedeutet, Lindners Argument zu sagen, na ja, das Kindergeld wurde doch erhöht, greift ausgerechnet bei den armutsbetroffensten Familien sozusagen nicht. Hinzu kommt, dass das aktuelle System auch auf steuerlicher Ebene nicht wirklich fair ist, weil Menschen oder Familien, die viel verdienen, durch den Kinderfreibetrag wiederum bevorteilt werden. Das heißt, ganz einfach übersetzt, reiche Familien bekommen insgesamt mehr Geld für ihre Kinder über die Kinderfreibeträge als arme Familien für ihre Kinder. Klammer auf, hier könnte ja schon eine kleine Umverteilung stattfinden. Das würde ja durchaus funktionieren, nur um die Frage schon vorweg zu beantworten, woher denn das viele Geld kommen sollte. Beispielsweise hier, Klammer zu. Und wichtig ist vielleicht noch bei dem Umstand, dass das Kindergeld im Bürgergeld sozusagen verrechnet wird, dass das Existenzminimum des Kindes im deutschen Staat neu definiert wird, beziehungsweise festgelegt wird, beziehungsweise erklärt wird, dass diese beiden Sachen getrennt werden. Also, dass ein Kind alleine Anrecht hat auf das Kindergeld, was diesem Kind zusteht, eben insbesondere, wenn es armutsbetroffen ist. Das hatte Helena Steinhaus, die Gründerin von Sanktionsfrei, beispielsweise sehr richtig erklärt und als Forderung nochmal kundgetan. Es soll das Existenzminimum des Kindes eben festgelegt werden und definiert werden. Das ist soweit die Situation, ja, das ist soweit der Stand der Dinge.
Jetzt kann man natürlich erstmal fragen, wie groß ist dieses Problem eigentlich? Und da kommt, der geistert ja vor allem immer eine Zahl durch den Diskurs. Und ich glaube, sie stammt meistens aus Studien der Bertelsmann Stiftung, die sich mit dem Thema beschäftigt. So, wie weit verbreitet ist eigentlich das Problem von Kinderarmut, was ja Olaf Scholz vollmundig sozusagen abschaffen wollte. Und dann heißt es oft, ungefähr jedes fünfte Kind oder sogar mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene ist von Armut bedroht. Also in absoluten Zahlen in Deutschland knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche sowie 1,5 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 galten 2021, das waren jetzt die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, als armutsgefährdet. Da habe ich noch nachgeguckt, was heißt eigentlich armutsgefährdet? Als armutsgefährdet gilt eine Person, die mit weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Also wenn das mittlere Einkommen in Deutschland, sagen wir mal, wäre jetzt 1.000 Euro, dann wären das Menschen, die mit weniger als 600 Euro auskommen müssten. Und dann will man natürlich vielleicht doch noch wissen, wie hoch das Medianeinkommen ist in Deutschland. Das war 2020, Bruttoeinkommen aller Haushalte 3.551 Euro im Monat. Anyway, man kann feststellen, es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen. Sehr, sehr viele junge, wenn man so will, kleine Menschen. Und diese Statistik, wir haben irgendwann auch schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen und ich kann mich daran erinnern, dass schon Angela Merkel schon vor vielen, vielen Jahren auch schon versprochen hat oder angesagt hat, sie tut jetzt was dagegen. Und es ist nicht passiert, weil in der Ära Merkel hat sich dieses Problem nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Das heißt, es ist jetzt nichts, was neu jetzt vielleicht durch die Pandemie oder so hat sich natürlich sicherlich verschärft oder haben vor allem auch eben arme Menschen besonders darunter gelitten. Aber dieses Problem, dieser Zustand, den gibt es in Deutschland schon sehr, 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 sehr lange. Und Deutschland ist ja eigentlich ein sehr wohlhabendes Land. Also es gibt viele Menschen, die haben sehr viel Geld. Es gibt auch immer noch viele Menschen, die haben so mittelviel Geld sozusagen. Es gibt eben leider dann auch zu viele Menschen, die haben wenig Geld. Was ist deine Erklärung dafür, dass so ein ausnahmsweise ja mal mathematisch sehr gut darlegbares Problem einfach nicht gelöst wird? Obwohl ja offensichtlich es auch auf der Agenda der SpitzenpolitikerInnen längst angekommen ist. Sonst würde Olaf Scholz ja nicht damit Wahlkampf gemacht haben.
Ich glaube, es gibt erstens Fehlannahmen tatsächlich über den Einsatz beziehungsweise die Idee, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Also wie effizient das Umverteilen von Geld insgesamt ist oder eben der Transfer der Milliarden sozusagen ist, um ein Existenzminimum von Kindern zu gewährleisten. Und ich sage eine Fehlannahme wirklich mit größtem Wohlwollen, weil ich sonst annehmen muss, dass man absichtlich Empirie und Zahlen und Mathematik einfach nicht annimmt beziehungsweise versucht, falsch wiederzugeben. Ein Beispiel ist, dass Lindner selbst gesagt hatte, dass er hat behauptet, dass er glaubt, dass eben zusätzliche Milliardentransfers für die Kindergrundsicherung eigentlich nichts bringen würden, weil Kinderarmut oft mit Bildungs- und Erwerbsarmut begründet sei. Sprich, dass Eltern einfach keine Jobs machen, in denen sie viel Geld verdienen und deswegen würde es nichts bringen, einfach das Geld so an die Kinder zu verteilen, um das Problem der Armut systematisch zu lösen. Die Vorstellung ist tatsächlich verbreitet, dass Kinderarmut oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet liegt. Deswegen ist dann die Antwort auch, naja, dann müssen halt die Eltern mehr in den Beruf gebracht werden. Stichwort Sprachförderung oder dann Integration der Eltern, wenn es eben um Haushalte mit einer Migrationsgeschichte geht. Oder die Menschen attraktiver für den Arbeitsmarkt machen und so weiter, um dann die Chancen der Kinder zu verbessern. Und jetzt haben wir aber eine soziologische Konstante darüber, dass wir wissen, dass Armut sich vererbt und Armut sich verfestigt von Generation zu Generation. Das ist empirisch erhoben und soziologisch belegt. Das heißt, die Lösung muss tatsächlich sein, aus dieser Armutsspirale heraus die Kinder sozusagen zu befreien und zu unterstützen, indem man gesellschaftliche Teilhabe möglich macht und eben diese Chancengleichheit herstellt auf finanziellen Wege durch diese staatliche Förderung. Das heißt, hier haben wir schon ein Fehldenken oder ein ideologisch begründetes Fehldenken, was einfach das falsche Instrument für ein existierendes Problem anwenden möchte, mit gutem Willen oder aus Desinteresse heraus, je nachdem, oder aus Sparsamkeit, was aber bewirkt, dass das Problem sich von Generation zu Generation verstärkt oder verschlechtert sogar. Und an der Stelle sei vielleicht noch erwähnt, dass der Diakoniepräsident Ulrich Lilje das eben zu Recht, also diese Aussage von Lindner als Fake News betitelt hat, was ich sehr gut auch in der klaren Ansprache fand. Ein anderer Faktor ist, ich weiß, es ist eine Binse, das zu sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, das immer zu wiederholen. Kinder und Jugendliche haben im diskursiven Raum der Politik nach wie vor keine Lobby. Sie sind nach wie vor keine politische Stimme, die ernst genommen wird, weder politisch noch ökonomisch, sondern sie werden als politische Masse nach wie vor verwaltet. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, aber es ist ein Problem, das wir hier eben insbesondere in Bezug auf die Armut sehen können. Aber beispielsweise auch bei Corona und den Schließungen der Schulen und so weiter war auch das ein Faktor. E-Fuels haben eine Lobby, Autos haben Lobbys, die Tourismusbranche hat Lobbyisten, Flugzeuge haben Lobbys, aber Kinder und Jugendliche haben eben keine Lobby, außer Eltern, die laut und vokal werden. Und dann kommt eben dann als Gegenrede wieder, ja, da müssen wir eben aber die Eltern mehr in die Verantwortung nehmen und dann beispielsweise mehr Arbeitsmarktverbesserung und so weiter hinkriegen für diese Eltern. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das fand ich am bemerkenswertesten im Diskurs. Ein großer Teil armutsbetroffener Menschen, die Kinder haben, haben Jobs. Es sind nur Berufe im Niedriglohnsektor. Das heißt, sie leiden, also die Eltern, an Erwerbsarmut, wie man das eben so euphemistisch in Deutschland sagt. Also der Umstand, dass du eine Arbeit hast und trotzdem unter dem Existenzminimum oder unter der Armutsgrenze lebst, weil dein Beruf alleine dich nicht durchbringen würde, weshalb sie auch eben auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und insbesondere alleinerziehende Frauen sind in Deutschland am allerstärksten von Armut betroffen als Gruppe. Von diesen Frauen aber, von diesen Alleinerziehenden, haben 70% einen Job. Und wiederum die Hälfte von diesen Frauen, die einen Job haben, sind eben armutsbetroffen. Also haben einen Job, der ihnen alleine nicht hilft. Und als alleinerziehende Person ist es ungleich schwerer, wiederum die Armut, die man hat und die existenziellen Kräfte, die an einem ziehen, wenn man ein Kind großzieht, zu kompensieren, wenn man gleichzeitig beschäftigt ist mit Arbeiten und dem Großziehen des Kindes. Das heißt, wir haben ein sich selbst kreierendes Problem, was nicht alleine gelöst werden kann durch eine bessere Qualifizierung der Mutter, sondern auf struktureller Ebene noch dazu Unterstützung bedarf. Also zum Beispiel Kita-Plätze, Betreuungsplätze, eben eine finanzielle Unterstützung des Kindes in Form einer Grundsicherung und so weiter. Und das sind alles Faktoren, die werden dann so außen vor gelassen und es wird drüber hinweggewischt und es wird einfach gesagt, ja, wenn die Eltern einfach mehr arbeiten, kriegen sie mehr Geld und dann ist das Problem gelöst. Dankeschön. Diese drei Aspekte, um deine Frage so halb zu beantworten. Aber mich würde interessieren, hast du eine Idee, warum da auch willentlich, also gerade ist ja nicht akut Wahlkampf, warum da willentlich, wie soll ich sagen, über die reale Existenz von vulnerablen Personen, also Kindern, die wirklich in der sozialen Hierarchie am wenigsten Rechte haben oder am wenigsten, oder also sie müssen natürlich genauso viele Rechte haben wie jeder andere Mensch, aber in der realpolitischen Umsetzung, das meine ich.
Am wenigsten Macht.
Am wenigsten Macht haben, genau Einfluss und Macht haben, dass da über die hinweg gefahren wird, ohne Not.
Ja, ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, das ist natürlich auch überhaupt nicht, würde ich jetzt mal sagen, unser Spezialgebiet, obgleich du ja jetzt wirklich sehr kompetent einige Dinge dazu erklärt hast und ich auch einigermaßen ratlos, es ist natürlich, es tut einem unheimlich leid, man bekommt ja schon auch immer wieder Einblick in diese etwas finanziell schlechter gestellteren Milieus. Wir sprechen in Piraten sind der Powerplay Plus auch nochmal über Bücher und Filme, die da hilfreich sind, die da Einblick gewähren. Wir haben neulich schon über Sonne und Beton gesprochen, die Verfilmung von Felix Lobrechts Roman. Und er selber ja auch als, sagen wir mal, Künstler, kann man sagen, erzählt ja diese Geschichten oder die Geschichte oder von sich selbst, diese auch dann natürlich für ihn eine Aufstiegsgeschichte, aber so die Frage, wo komme ich eigentlich her, wie sieht es da eigentlich aus im Plattenbau, auch, und das hat ja auch eine riesige Resonanz, also das führt mich aber, glaube ich, schon zum ersten Problem sozusagen in dieser Debatte, beziehungsweise das erste Problem hast du jetzt schon sehr gut erklärt, das ist die mangelnde Lobby. Problem zwei, ich glaube, dass viele Menschen und gerade Menschen mit Macht, in sogenannten Eliten eben zum Beispiel auch PolitikerInnen, keine Armut kennen. Die haben keinen Umgang mit armen Menschen. Die begeben sich nicht in die Stadtviertel. Die begeben sich nicht an die kulturellen Orte. Die sehen das nicht. Und wenn man sich selber mal überprüft, natürlich, ich wohne im Prenzlauer Berg in Berlin. Natürlich sehe ich hier Armut, aber sehr wenig. Und wenn, dann ist es eine sozusagen schon eine auf eine Art abgegrenzte, institutionalisierte Art von Armut oft. Also zum Beispiel VerkäuferInnen von Straßenzeitung. An die hat man sich so gewöhnt. Und die Armut, über die wir hier reden, diese wirklich massenhafte, zementierte Armut, wie du gesagt hast, vererbte Armut, Armut, aus der man eben nicht rauskommt, die sehen wir einfach oft nicht. Und ich glaube deswegen, dass viele Menschen gerade in entscheidenden Positionen sich überhaupt gar keine Vorstellung machen. Wie sieht eigentlich ein armes Kind aus? Was hat es für ein Leben? Was hat es jeden Tag für Probleme? Ich habe ein Interview mit einem Sozialarbeiter, glaube ich, im Radio gehört, der erzählt hat, auch eine Schwierigkeit bisher bei diesen Anträgen wäre gewesen, dass man sie persönlich hätte beim Amt, also ein Formular, darum ging es irgendwie, hätte man persönlich dort unterschreiben oder abgeben müssen. Und er sagte, die Leute haben kein Geld für den Bus, um zu uns zu kommen. Und das sind so Punkte, wo man merkt, spielt sich auf einem ganz anderen Level ab, als man vielleicht denkt. Und das zweite Problem, was vielleicht damit zusammenhängt, ist dieses untote Narrativ der Meritokratie, über das wir schon oft gesprochen haben, was wir auch in unserem Buch namens Erzählende Affen einmal auseinandernehmen und wieder halbwegs zusammensetzen. Also diese Vorstellung, diese Erzählung einer Gesellschaft über sich selbst oder von Individuen über die Gesellschaft oder sich selbst, dass jeder schon an dem Ort in der Gesellschaft ist, wo er oder sie qua Leistung und Verdienst hingehört. Also wenn jemand zum Beispiel reich ist, dann hat der oder diejenige sich das ja verdient durch Leistung, durch Fähigkeiten, durch harte Arbeit. Und im Umkehrschluss, was seltener so benannt wird, weil es natürlich der hässlichere Gedanke ist, aber es steckt da exakt genau so drin, muss es ja, es ist die Kehrseite der Medaille, wenn jemand arm ist, hat er oder sie es auch verdient. Und ich glaube, dieses Narrativ, diese Vorstellung, dieses Menschen- und Gesellschaftsbild ist viel weiter verbreitet, als wir denken. Und das ist auch nicht immer so bewusst und das sprechen die Leute oft nicht so aus. Aber wenn man da mal drauf achtet, wie oft irgendjemand, auch wenn noch beiläufig versucht, ein Übel, ein Elend, eine Armut, einen Missstand, einen Mangel zu verkausalisieren und zwar dorthin die Verantwortung hinzuprojizieren, wo auch das Leid ist. Also wenn jemand arm ist, jemand verantwortlich für die Armut, dann gibt er sich nicht genug Mühe. Wenn jemand krank ist, dann müsste er sich ja nur anders ernähren oder anders leben oder umgeht irgendwelche Therapien, ist auch selber schuld. Das fällt mir bei Krankheit ganz, 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 ganz oft auf, weil es uns einfach so schwer fällt, weil es auch ein deprimierender Gedanke ist, zu sagen, manche Dinge sind einfach so und die Leute können nichts dafür. Manche Dinge werden zum Beispiel vererbt und deswegen ist es einfach dann Schicksal auf eine Art, zynisch gesprochen, einfach Zufall, einfach Pech, wenn du in eine arme Familie geboren wirst. Und das ganz viel einfach eine Lotterie ist, wo manche Leute gewinnen und manche Leute verlieren. Das ist einfach ein Gedanke, der ist viel schwerer auszuhalten, als an Leistungsprinzip zu glauben. Und ich meine damit gar nicht, dass alle Menschen, die so denken oder so sprechen, kaltherzig sind. Ganz im Gegenteil. Man kann dieser Vorstellung auch anhängen, gerade weil man nicht kaltherzig ist, weil man vielleicht sensibel ist und weil man sich Leid irgendwie erklären muss, weil sonst würde man mitleiden an der Sinnlosigkeit und an der Kaltherzigkeit des Systems, was dieses Leid immer weiter fortsetzt. Ich selber, wenn ich ehrlich bin, habe mit, sagen wir mal, Anfang 20 auch an dieses Narrativ geglaubt, oder auf jeden Fall viel stärker als heute. Ich wollte auch daran glauben, es ergibt auch Sinn. Da sind wir bei der Frage, warum mit den relativ jungen FDP-WählerInnen bei der letzten Bundestagswahl. Natürlich will man, wenn man jung ist, egal wo man in die Gesellschaft hineingeboren wurde, egal wo man steht, egal von welchem Punkt aus man aufsteigen will, man will ja glauben, dass Leistung belohnt wird. Weil sonst könnte man sich den ganzen Quatsch ersparen. Ausbildung und Lehrjahre und in einer Hierarchie funktionieren und auf den Chef oder die Chefin hören und so. Sonst würde man sagen, naja, aber ich komme ja eh nicht so richtig vom Fleck. So, und für manche Leute stimmt es ja auch mal. Es gibt ja die Aufstiegsgeschichten. Wir sprechen im Piratensender Powerplay Plus auch über Anna Meyers Bücher. Anna Meyer ist eine ganz hervorragende Journalistin bei der Zeit, die jetzt zwei Bücher darüber geschrieben hat, die selber in Armut aufgewachsen ist und jetzt offensichtlicherweise einen gewissen Aufstieg geschafft hat und das auch durchaus kritisch reflektiert. Also die Geschichten gibt es ja auch, aber gleichzeitig ist es die viel bitterere Kröte, zu sagen, es gibt einfach Millionen Menschen, die sind unverschuldet arm in diesem Land. Und dann kommt natürlich dazu, dass es eine Partei gibt namens FDP, die wird vor allem auch von Leuten gewählt, die eben an dieses Meritokratie-Narrativ glauben. Und der Chef der FDP, der Finanzminister Christian Lindner, er kam schon vor, der glaubt an die Schuldenbremse. Der möchte einfach unbedingt die Schuldenbremse durchführen. Und du hast vorhin schon gesagt, oder seine Argumentation dargestellt, er sagt, wir haben einfach kein Geld und wir wollen keine neuen Schulden aufnehmen. Deswegen auch haben wir kein Geld, deswegen müssen wir gut haushalten. Und seine Begründung ist ja immer, wir können den nachfolgenden Generationen keine Schulden zumuten. Das wäre unfair, was wir im Bereich Klimaschutz natürlich schon kritisieren, weil sozusagen die Schulden von ökologischer Zerstörung, Ewigkeitskosten aufzubürden, ist noch viel schlimmer. Aber es ist schon interessant, dass sozusagen die ja irgendwie virtuellen Staatsschulden, die vielleicht zukünftige Generationen dann irgendwie spüren könnten, weil man nicht so viel Geld ausgeben kann, das ist wichtiger als Kinder, die heute darunter leiden, dass sie kein Geld haben. Mhm. Das ist mir dann nochmal so klar geworden. Ich habe kein so richtiges Wort dafür. Es ist sehr, sehr seltsam, auf jeden Fall. Vielleicht verstehe ich auch zu wenig von Volkswirtschaft oder von Staatshaushalt, um das zu bewerten. Aber eins weiß ich sicher, weil du vorhin gefragt hast, wo wäre denn das Geld? Umverteilung von oben nach unten wäre eine Möglichkeit. Ich habe nochmal gegoogelt zum Stichwort fossile Subventionen. Mhm. Mach das mal. Googelt mal fossile Subventionen. Ist wirklich ein sehr guter. Nehmt euch mal 10 Minuten Zeit. Laune wird nicht besser hinterher, aber man kriegt eine Idee. Es gibt in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Subventionen für fossile Technologien oder Kraftstoffe oder Energien. Zum Beispiel der Dieselkraftstoff in Deutschland ist subventioniert. Zahlt mal weniger Steuern. Ist deswegen künstlich günstiger als anderer Kraftstoff. Oder das Dienstwagenprivileg. Dienstwagen werden steuerlich begünstigt. Oder Kerosin im Luftverkehr. Die Mehrwertsteuerbefreiung bei internationalen Flügen. Oder die Pendlerpauschale, die man bei der Steuererklärung geltend machen kann, wenn man mit dem Auto irgendwo zur Arbeitsstelle pendelt. Diverse Steuervergünstigungen. Industrie, Landwirtschaft, Agrardiesel ist günstiger. Auch zum Beispiel der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch, Käse kann man zu umwelt- und klimaschädlichen Subventionen zählen. Es gibt insgesamt 41 Subventionen, sagen Leute, die sich damit auskennen, die zumindest auf Bundesebene sozusagen dafür sorgen, dass diese schädlichen, zerstörerischen Technologien weniger Geld kosten. Und es kostet ja immer uns allen Geld. Das ist ja immer auch eine Umverteilung. Und zwar oft genug auch nach oben. Denn wer kann sich Autos leisten und fährt viel damit? Wer fliegt viel? Wer kauft viel? Wer konsumiert viel? Natürlich eher reiche Leute.
Dazu passt, dass natürlich Lindner als Sektoren, die er priorisieren möchte, mit finanzieller Unterstützung eben die Digitalisierung, die Infrastruktur und die Bundeswehr sind. Also das ist seine Hierarchie- und Prioritätenliste, was die Wichtigkeit der aktuell zu unterstützenden Felder in Deutschland anbelangt. Und ich wurde hellhörig an einer Stelle, wo du gesagt hast, dass es eigentlich wirklich ein surreales Denken ist, zu sagen, wir lassen jetzt eine Generation darben oder jetzt junge Menschen darben, um ihnen dann später nicht das Verhängnis zu vererben, dass sie dann Schulden haben könnten. Mhm. Und wenn man diesen Gedanken ja zu Ende denkt, dann ist das wirklich ein sehr menschenfeindliches Bild, um ehrlich zu sein, vor allem kinderfeindliches Bild, weil die Schlussfolgerung oder die Konsequenz daraus ist, dass wir willentlich ein System haben, von dem wir sagen, oder ein Gesellschaftsmodell etablieren, von dem wir sagen, wir nehmen hin und akzeptieren, wie selbstverständlich, dass ein Teil der Gesellschaft, also in diesem Fall 3 Millionen Kinder, nicht Teil dieser Gesellschaft sein können und dürfen, nicht an ihr wirklich vollends teilnehmen dürfen, mit allen Möglichkeiten, die sie zur Verfügung stellt, kulturell, sportlich, im Bildungsbereich und so weiter, weil diese Kinder zu arm sind. Und die Regierung sagt, wir setzen diesen systematischen Ausschluss dieser Gruppe von Kindern fort, um spätere Schulden aber zu verhindern. Mhm. Das ist ja schlussendlich die Konsequenz. Also wir akzeptieren den systematischen Ausschluss einer Gruppe von Menschen, um ein Schuldenproblem in der Zukunft zu verhindern. Und für mich, wenn ich das zu Ende denke und übersetze, bedeutet das eine staatliche Ausgrenzung von Kindern, und basically das Verbot in der Gegenwart von jungen Menschen, ein besseres Ich träumen zu dürfen oder wachsen zu dürfen oder Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sein zu dürfen. Du hast das gerade mit dem Sozialarbeiter so schön beschrieben, aber es passiert auch mit dem Geld, welches buchstäblich fehlt, um mit dem Bus dann zu den Behörden zu fahren, um dann die Unterschrift zu holen oder die Unterlagen persönlich einzureichen. Aber es ist wirklich an auch so vielen kleinen Momenten des Alltags gekoppelt, die Armut. Also die Armut verfolgt einen in jede Sekunde der eigenen Existenz, wenn sie einen betrifft. Und es ist so schwer zu vermitteln und deutlich zu machen, was für ein permanentes Ziehen der inneren Magengrube einen aufwachsenden Armut darstellt. Also ob es jetzt einfach in die Schule zu gehen ist und Material zu haben, mit dem man gut lernen kann. Ob es die Entspanntheit am Nachmittag ist, jemanden zu haben, der mit einem Hausaufgaben macht oder eben nicht, weil er in einem Niedriglohnjob sich zu Tode arbeiten muss, um irgendwie halbwegs die Familie zusammenzuhalten. Ob es Teilhabe an Ausflügen mit der Klasse ist oder eben nicht, weil man kein Geld hat. Ob es Teilnehmen im Sportverein ist oder nicht, weil man kein Geld für die Schuhe hat, für die wichtigen Schuhe mit den Spikes, um überhaupt vernünftig Fußball spielen zu können wie die anderen. Alles so kleine Sachen, die aber in der Akkumuliertheit, ein Aufwachsen der Kindheit, ein ganzes Aufwachsen mit so einem großen Stein beschweren. Und es fühlt sich an, als würde die Regierung sozusagen sagen, ja, dieser Stein ist natürlich ein Problem, aber wir können uns nicht erlauben, ihn euch abzunehmen. Ihr müsst da jetzt alleine klar mitkommen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zur Meritokratie und auch eben zu den Menschen und Gesellschaftsbildern, um die es hier dann schlussendlich doch geht, hinter diesen politischen Argumenten oder Überzeugungen. Und du hast es auch angedeutet im Umgang mit der Meritokratie. Es gibt eine versteckte Armenverachtung. Manchmal hat man sie auch selber internalisiert, wenn man schon davon ausgeht, dass das Schlechte, was jemandem passiert, eigentlich, dass diese Person selber Verursacher ist oder selber verantwortlich ist für das Schlechte, was ihr passiert, weil sonst wäre die Welt ja nicht gerecht. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Hebrand hat auch im aktuellen Diskurs einen Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche veröffentlicht. Und auch dort hat er, wie andere KollegInnen beispielsweise auch, die mehr verbreitet, dass mehr Geld für arme Kinder deshalb auch keine Lösung sei, weil man ja nicht wissen könne, ob die Eltern das Geld nicht vielleicht für Alkohol und Zigaretten ausgeben würden. Also quasi ihre eigenen Bedürfnisse vor die der Kinder stellen würden und das Geld einfach verprassen würden. Und übrigens, plötzlich endet an dieser Stelle das Denken über Eigenverantwortung. Also Eigenverantwortung gilt für alle, nur für arme Menschen natürlich nicht. Die müssen, da muss man vom Schlechtesten ausgehen und davon ausgehen, dass sie eben ihre Kinder übervorteilen und ihnen das Geld sozusagen wegrauchen oder in Form von Alkohol wegtrinken. Was eine unglaublich menschenfeindliche Aussage ist, meiner Ansicht nach, die übrigens empirisch auch widerlegt ist. Aber also das schon alleine sozusagen als Argument anzuführen, dass deswegen kein Geld gegeben werden darf und sollte von Seiten der Regierung, auch eben so ein typisches Manöver. Und Manöver, letztes Stichwort, und dann bin ich fertig mit meinem Mini-Rant. Wir hatten genau dieselbe Situation auch bei der Verhandlung des Bürgergelds. Das Bürgergeld, das eine eigene Kampagne, eine eigene Fehlinformationskampagne erfahren hat in deutschen Medien und im politischen Diskurs, um es schlecht zu reden, um es als etwas zu verkaufen, das komplett ungerecht ist, weil es einen Vorteil darstellt für Menschen, die nicht arbeiten im Vergleich zu Menschen, die arbeiten. Und wenn das Narrativ natürlich das der Meritokratie ist und die Kampagne, die des Leistung muss sich lohnen ist, dann ist das politische Framing, das die Union und die FDP angeboten und auch eben verbreitet haben, dankbar von anderen politischen Akteuren und dankbar von Medien aufgenommen worden, dass das Bürgergeld eben sehr unfair sei, weil eine Person, die nicht arbeitet, mehr Geld am Ende des Tages übrig hat als eine Person, die arbeitet. Also es ging immer um dieses ominöse Wort Lohnabstand, um eben dieses Gerechtigkeitsempfinden der BürgerInnen sozusagen zu triggern. Und das Ganze, das ist ja das Schlimmste, basierte eben auf einer Fehlkalkulation, die aber immer und immer weiter korportiert worden ist und immer größere Kreise zog. Also es fing damit an, dass CDU-Vize Carsten Lindemann bei Britt Illner eben aus dem Handelsblatt eine falsche Kalkulation zitiert hatte, die aber dann das Ganze wirken ließ, als sei Bürgergeld so etwas wie Reibach, also als wenn man jetzt Krösius höchstpersönlich, nachdem man das Bürgergeld bekommt, die 50 Euro mehr, die eigentlich nur Inflation abdecken sollten. Aber es ist tatsächlich so, dass man dann sich wirklich ein Lotterleben machen kann. Und das hat dann Dobrindt wiederholt, Friedrich Merz in ARD-Tagesthemen hatte das wiederholt, Söder hat das im ZDF MoMA wiederholt und so weiter. Also wirklich verbreitet, bis dann einfach in den Köpfen der BürgerInnen die Information feststeckte, Bürgergeld ist zutiefst ungerecht und bringt keinem was. Weder dem Arbeitsmarkt, noch der Person, die Arbeit sucht, noch der Person, die arbeitet und fair und gerecht ihr Geld eigentlich verdient. Und das nur, um zu zeigen, wie tief natürlich unsere meritokratische Ideologisierung, die auch Teil unseres Aufwachsens ist und wie du auch nachgezeichnet hast, notwendiger Teil unseres Lebens mehr oder weniger ist, weil wenn wir nicht die Hoffnung haben oder einen Ansporn, Sachen hinzukriegen, warum sollten wir dann jeden Tag aufstehen, um überhaupt zu versuchen, irgendwas hinzukriegen? Es wäre ja auch dramatisch und fatalistisch, pessimistisch, das nicht anzunehmen. Aber das ist eben so tief in uns drin, dass das dann sehr gut verfangen hat mit allen Überlegungen, dass Menschen, die einfach Geld bekommen, das auf gar keinen Fall verdienen, wenn sie nicht dafür mindestens so viel arbeiten.
Wir haben eben schon mal kurz gestreift, dass nachfolgenden Generationen ganz konkret jetzt Kosten auferlegt werden, irgendwann durch Schulden und am allermeisten aber durch CO2. Was wir ausstoßen, was wir zu lange ausstoßen, was wir schon längst viel zu viel ausgestoßen haben. Und dahingehend richtet sich der offene Brief, den wir vorhin schon erwähnt haben, der jetzt veröffentlicht wurde, heute am 6. April, Donnerstag, nehmen wir abends auf. Wenn ihr das hört, ist er dann schon ein paar Tage alt wahrscheinlich. Und da haben sehr, 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 sehr viele PolitikerInnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, WissenschaftlerInnen, Menschen aus der Wirtschaft und so weiter unterschrieben. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber es ist wirklich ein breites Bündnis, auch gerade quer über Parteigrenzen hinweg. Wir waren nicht dabei, wir werden immer bei sowas nicht gefragt, ist aber überhaupt nicht so schlimm. Hättest du den unterschrieben, wenn man dich gefragt hätte? Oder wurdest du gefragt und hast gesagt nein?
Na, das ist eine schwierige Frage, weil als publizistisch arbeitende Person, ich bin keine Journalistin, das möchte ich betonen, aber trotzdem werde ich als publizistisch arbeitende Person wahrgenommen, ist es immer eine nicht leichte Sache, offene Briefe, auch wenn man sie 100% unterstützt, unterschreiben, weil man dann natürlich einen journalistischen Abstand missen lässt. Das heißt, ich könnte dann zum Beispiel nicht mehr so darüber schreiben, wenn ich wollte, für Übermedien oder Spiegel.
Oh, das macht jetzt eine Diskussion auf, die wir heute nicht mehr zu Ende führen können. Ich würde dir so widersprechen in diesem Fall. Mhm. Aber das war gar nicht mehr, es war auch eine spontane Frage. Ich wollte dich da gar nicht irgendwo hinführen. Mhm. Es hätte mich jetzt nur interessiert. Ich glaube, ich hätte ihn unterschrieben. Und zwar, inhaltlich auf jeden Fall hätte ich ihn unterschrieben, jetzt von dieser sozusagen medienethischen Diskussion, die führen wir irgendwann anders, aber inhaltlich fand ich ihn wirklich erfrischend deutlich und präzise und auch nicht moralisierend, sondern einfach ganz, ganz klar gesagt, uns droht, ist ein Zitat, finde ich einen guten Ausdruck, der globale Verlust unserer Kontrolle. So, das ist ja das, wo auch das Narrativ der letzten Generationen kommt. Wir sind nicht die letzte Generation, die auf diesem schönen Planeten wandelt, aber wir sind die letzte Generation, die noch Kontrolle hat über das, was da passiert. Und es wird unwiederbringlich, heißt es, Veränderungen zum Schlechten geben, wenn wir das nicht machen. Und deswegen adressiert der Brief eben vor allem den Bundeskanzler Scholz, aber die gesamte Regierung, Parlament, das ganze Parlament und auch die Wirtschaft, dass mehr zu tun ist. Und ich fand das gut, also ich fand zwei Dinge gut. Einerseits den Inhalt, den könnt ihr auch ganz einfach nochmal googeln, wenn es euch interessiert, dann wäre offener Brief, der ist online, den findet man. Das fand ich gut, dass da so ganz klar gesagt wird, worum es geht. Und das habe ich selten so deutlich gelesen. Und zweitens natürlich das breite Bündnis, was dahinter steht. Also dass es wirklich gesellschaftlich eine sehr breite Allianz gab, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, um zu zeigen, eben. Und das steht nämlich auch sehr deutlich in diesem Brief, Klima ist kein Thema, sondern Klima ist eine parteiübergreifende, staatstragende und historisch beispiellose Aufgabe, Zitat Ende. Klima ist die Grundlage all dessen, worüber man sich dann perfekt wieder streiten kann, aber wenn wir keine ökologische Lebensgrundlage haben, dann ist es auch völlig wurscht, ob man jetzt die Schuldenbremse gut findet oder nicht, zum Beispiel, um so einen Streitapfel mal zu benennen. Und auch wenn wir jetzt gerade sehr lange und völlig zu Recht so ausführlich über Kinderarmut und wie man sie bekämpfen könnte und sollte gesprochen haben, wenn das mit dem Klima richtig kollabiert und richtig schlimm wird, dann werden auch noch viel mehr Kinder arm sein. Das heißt, man als allererste Conditio sine qua non, und da bin ich dem Brief sozusagen diskursiv inhaltlich sehr dankbar, muss das Klima geschützt werden. Das muss einfach jetzt langsam mal zu diesem sozialen Kipppunkt kommen, parallel zu den physikalischen Kipppunkten, auf die wir leider zusteuern. Der soziale Kipppunkt, der diskursive Kipppunkt muss sein, du kannst nicht für Klimaschutz sein. Und zwar für Ambitionierten, der seinen Namen verdient, der die 1,5 Grad abzielt. Was ja eh schon ein Kompromiss ist und schon nicht perfekt und schon große Schäden verursachen wird, gerade jetzt schon große Schäden verursacht. Aber dass du sozusagen, wenn du am demokratischen, rationalen Diskurs teilnehmen willst, musst du eigentlich als erstes mal, einfach, es ist einfach eine physikalische Logik, und keine Geschmackssache und keine Frage politischer Ideologien oder Lager. Du musst erstmal sagen, wir müssen unbedingt so schnell wie möglich das Klima schützen. So, und da muss man sagen, da fällt Olaf Scholz momentan nicht drunter. Da fällt diese Regierung nicht drunter, weil wenn sie so weitermacht, dann reicht das nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, überfällig, auch wirklich ihn zu adressieren, der sich ja auch als Klimakanzler hat plakatieren lassen, der also genauso wie bei der Kinderarmut mit etwas angetreten ist, was er jetzt nicht erfüllt. Und wenn man den besser informierten Berichten Glauben schenken will, jetzt zum Beispiel zum Koalitionsausschuss, wo ja das Klima wieder mal für einen Kompromiss, finde ich, ein Stück weit verkauft wurde, wo er sich klar auf Seiten der FDP positioniert hat, wo er wollte, dass die Grünen sich bewegen in all diesen Fragen, dass er immer noch größere Angst vor einer spontanen Unruhe, vor einer deutschen Gelbwestenbewegung hat, vor Protesten, wie sie zuletzt in Frankreich, in den Niederlanden, in Kanada gesehen haben, mit unterschiedlichen Ladungen, unterschiedlichen Zielen, aber grundsätzlich, dass er so eine Wutbürgerbewegung, so ein Populismus von unten fürchtet und dass er die Ruhe über alles stellt und damit seine Macht, weil natürlich die Ruhe dazu nötig ist. Und das muss ihm einfach immer wieder klar gemacht werden. Wie man es jetzt formuliert, ist vielleicht zweitrangig, aber dass die Unruhe ganz anders wird, wenn wir da jetzt nicht auf die Tube drücken. Und ich frage mich dann, letzter Gedanke auch immer in den letzten Tagen, um es nochmal eins größer zu fassen, was glauben denn ganz banal und individuell und jetzt gar nicht so politisch oder moralisch oder sonst wie gefragt, aber was glaubt denn an Olaf Scholz als Mensch? Und andere Leute, die gerade dafür verantwortlich sind, dass es nicht schnell genug geht beim Klimaschutz. Was glauben die denn, wie Leute in 20, 40 oder 60 Jahren, junge Leute, auf uns heute schauen im Rückblick? Was glauben wir denn? Es kann mir doch keiner ernsthaft erklären, dass wenn wir nicht eine starke, drastische Wende in vielen Bereichen schaffen, wenn wir ungefähr so weiterwurschteln, kann mir doch keiner erklären, dass dann nicht mit einer fassungslosen Wut auf einen Bundeskanzler Scholz geguckt werden will. Scholz ist noch nicht so alt, der wird, das hoffe ich für ihn, in 20, 40 Jahren noch zugegen sein, wenn abgerechnet wird von Menschen, die sauer sind, weil sie darunter leiden, so wie mit Angela Merkels Amtszeit jetzt abgerechnet wird. Man kann sich doch nicht einbilden, dass ein 18-Jähriger oder ein 28-Jähriger im Jahr 2050, im Jahr 2060 sagt, naja, das verstehe ich ja, nee, da hat man damals, musste man halt den Ausgleich schaffen und da musste man die Leute mitnehmen und die wollten das vielleicht auch nicht so, das war richtig zu gucken, dass es keine Demonstrationen, keine Unruhen gibt, weil zum Beispiel weil der Spritpreis zu teuer ist oder wegen den Heizungen, ja, die Leute waren aber auch beunruhigt wegen den Heizungen, das haben die alles nicht so genau verstanden, hat man denen auch nicht gut erklärt, ja, das verstehe ich, da finde ich okay, dass es jetzt 50 Nächte im Jahr in Deutschland sehr, sehr heiß wird, dass die Seen und die Flüsse ausgetrocknet sind, dass ich vielleicht Malaria kriege, weil sich die Fliege dahin verbreitet wird, so, das glaubt doch keiner wirklich, angesichts der unfassbaren Dimension der Probleme, und das muss man ihnen vielleicht einfach immer und immer nochmal ihn klarer machen. Ich weiß es nicht. Was denkst du?
Ja, absolut. Also die Horrorvorstellung, welche Texte die kommenden Generationen über uns, unsere Gesellschaft und unsere Politik schreiben werden, die treiben mich ja jetzt sozusagen schon um. Und man möchte ja gerade zu einem vorauseilender Politisierung sozusagen ja das zu Recht verhindern. Nicht nur aufgrund von klimatischen Gründen und aufgrund von realpolitischen Gründen, sondern weil ich mich so schämen würde im Vergleich zu den nachkommenden Generationen. Ich hatte in Bezug auf die Koalitionsstreitigkeiten letzte Woche, auch diese Woche jetzt in Bezug auf die Kindergrundsicherung, einen fatalen Gedanken, was Scholz angeht, insbesondere seine Nicht-Kommunikation beziehungsweise sein Abwarten. Denn wir haben es schon letzte Woche festgestellt, er merkelt sich so ein bisschen durch die Streitigkeiten und profitiert davon, dass er einfach in Ruhe dabei zuschauen kann, wie zwei Parteien, die sowieso ja zu ihm sozusagen in nicht Dissens stehen, aber zumindest andere parteiprogrammatische Linien fahren, als er sie fahren würde, sich gegenseitig demontieren öffentlich. Und dasselbe Prinzip haben wir jetzt auch. Also zu Kindergrundsicherung hat Scholz ja jetzt gar nichts gesagt. SPD hat meines Wissens Stand jetzt auch sich noch nicht wirklich öffentlich geäußert. Ich glaube Saskia Esken mit ein, zwei Sätzen. Aber sonst haben wir wirklich rein Grüne und FDP. Und das führte mich, um zu diesem fatalen Gedanken zurückzukehren, zu der Annahme oder zu der Befürchtung, dass das jetzt der Modus sein wird, der politische Modus bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Also es geht ja auch als Lesart rum, dass gesagt wird, er profitiert davon, dass die Grünen die FDP demontieren, die FDP versuchen, die Grünen zu attackieren, weil dann sozusagen zwei politische Antagonisten sich für ihn gegenseitig abarbeiten und dann muss er nicht befürchten, dass sie ihm eine Gefahr werden könnten bei der nächsten Bundestagswahl. Respektive ein Robert Habeck ihm zu große politische Konkurrenz werden könnte. Das führt aber, wenn wir das tatsächlich auch zu Ende denken, zu einem Szenario, dass wir in der nächsten Bundestagswahl, wenn es so bleibt und er kommt damit durch, sozusagen mit dieser Merkel'schen Teflon-Geste, wir eine Regierung haben werden, die noch weniger grün ist, als sie es jetzt ist, in der nächsten Konstellation. Das heißt, was wir jetzt haben, wäre in dieser Annahme, in diesem Szenario, schon das grünste aller Gefühle. Und als das anfing einzusickern und niederzusinken als Gedanke, also dass vielleicht die nächste Regierung dann weniger grün sein könnte, weil, ich weiß nicht, weil die politische Energie sozusagen verpufft und verbraucht worden ist für eben innerparteiliche Kämpfe und vielleicht die BürgerInnen da auch so eine Art, ich hasse das Wort, aber so eine Art politischen Verdruss empfinden in Bezug auf diese innerparteilichen Kämpfe und auch denken, es geht irgendwie nichts voran, man geht immer drei Schritte vorwärts und zwei zurück und was bringt dann meine Stimme für die Grünen, wenn das sowieso immer in so Parteihakeligkeiten irgendwie verpufft. Als dann diese Erkenntnis eben anfing einzusickern, dass es weniger grün werden könnte die nächste Zeit, dachte ich, umso größer ist jetzt die soziale und sozialpolitische Verantwortung, sozusagen diese politische und gesellschaftspolitische Mobilisierungsarbeit parapolitisch zu machen, also abseits von parteipolitischen Kämpfen. Mhm. Also umso mehr sozusagen als BürgerInnen in Form von Protesten, in Form von Demonstrationen, in Form von verschiedenen Formen zivilen Ungehorsams, in Form von Diskussionen, Debatten, ob am Abendtisch oder auf der Straße mit dem Schild in der Hand, sozusagen kompensatorisch die politische Energie aufrechtzuerhalten, solange wir erstens noch Grüne in der Regierung haben und solange noch die politische Energie und Kraft da ist. Weil ich den Eindruck habe, grüner wird es tatsächlich politisch, vielleicht vermutlich in den schlimmsten aller Fällen nicht mehr. Und das alles, um zu dem offenen Brief zurückzukommen, er ist unbedingt notwendig. Ich finde ihn auch gut formuliert, weil er bestimmt, aber nicht fatalistisch oder alarmierend ist, aber doch warnend in dem gesunden Maß, wohltemperiert alarmiert, könnte man sagen. Und er eines der Instrumente ist, die diese sozialpolitische Arbeit leisten in der Mobilisierung, wenn es gerade parteipolitisch eben nicht funktioniert, wenn Parteipolitik gerade immer noch mit irgendwelchen Nachtsitzungen beschäftigt ist.
Das ist eigentlich ein guter Cliffhanger für nächste Woche.
Ja.
Weil ich würde vielleicht gerne, vielleicht kommt uns auch was dazwischen. Ihr kennt uns und unsere Ankündigung, wenn ihr schon länger dabei sind. Das ist wirklich, also dagegen ist der schlechteste Wetterbericht noch verlässlich. Wenn wir sagen, nächste Woche sprechen wir über, weiß ich nicht, alkoholfreies Bier im Wandel der Zeit, dann sprechen wir garantiert über Fußball und andersrum. Weiß nicht, wie ich jetzt auf diese Beispiele gekommen bin. Samira guckt mich komisch an, zu Recht. Ich wollte nämlich mal dieses ewige, in Anführungszeichen, Argument, was ja durchaus auch von relativ vernünftigen Leuten immer wieder vorgebracht wird, dass nämlich Deutschland ja nur für 2% der weltweiten Klimaemissionen, CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und das würde ja gar nichts bringen, wenn wir jetzt Vorreiter wären. Das könnte man in diesem Kontext nochmal besprechen, weil das, glaube ich, auch sehr hinderlich ist. Das jetzt aufkommende, ich adel es mal mit dem Nervwort, Narrativ, das aufkommende Narrativ, man müsse ja die Leute mitnehmen. Man müsse ja da, die da holen, wo sie sind und sie überzeugen. Das könnten wir uns auch nochmal anschauen. Das haben wir ja auch schon mal gemacht, aber vielleicht sprechen wir nochmal drüber, weil es sind ja so große Hindernisse, diskursive. Und andererseits glaube ich aber tatsächlich, das, was du gerade skizziert hast, diese parapolitische, ganz übergreifende gemeinsame Entschlossenheit, vielleicht bin ich zu optimistisch, aber dieser offene Brief, auch der Volksentscheid Klimaneutralität in Berlin, auch wenn es nicht erfolgreich war, aber dass es überhaupt passiert ist, wer sich dafür engagiert hat. Ich glaube, es gibt ein paar Anzeichen, dass einfach das Problem ist so deutlich und so drastisch und es wird so krass und den Reisbauern in Norditalien geht das fucking Wasser aus. Mhm. In Frankreich gibt es Unruhen darum. Es ist so klar und so existenziell und es ist auch so nicht weg zu diskutieren, furchtbar, wenn wir kein Wasser mehr haben, so wenn es auch in Deutschland ein Wassermanagement braucht, dass ich glaube, da kippt wirklich bald was und zwar auf die richtige Seite und dass diese Angela Merkel-Haftigkeit, diese Olaf Scholz-Haftigkeit, die so viele wichtige Themen nur als Verhandlungsmasse für den eigenen Opportunismus ansieht, it's over. Mhm. Ich glaube, es ist over, vielleicht bald. Und vielleicht können wir hier Cliffhangern ein Stück weit natürlich in die Piratensender Powerplay Plus Episode, die ich schon angepriesen habe, aber einfach in nächste Woche, zu nächste Woche hin. Schlechtes Deutsch. Macht nichts. Es ist Ostern. Ich darf es.
Und damit frohe Osterfeiertage, ihr Hasen. Wir hören uns Ende nächster Woche, wenn ihr mögt. Oder schon am Dienstag, wenn ihr wollt. Und freuen uns auf eine Repolitisierung durch die Wirklichkeit. Bis dann, tschüss.
viel Erfolg. Ich hoffe, ihr findet alle Eier. Macht's gut, bis dann.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!